ganz schön schwierig, von so vielen Augen angeschaut zu werden. Mache mich richtig ein bisschen nervös. Vor einiger Zeit unterhielt ich mit meinem Nachbarn über den Glauben. Meine Nachbarn wissen, dass ich Christ bin und leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger, und darum kommen sie immer mit den Fragen über den Zaun zu mir. Und dann sprachen wir wieder über den Glauben mit einem Nachbarn. Und wir kamen auch irgendwann natürlich auf das Thema Kirche zu sprechen. Und mein Nachbar sagte ganz nüchtern, fast ein bisschen frech: Kirche brauche ich nicht. Bin schon vor Jahren ausgetreten. Ich kann auch so glauben. Sag mal, wozu, du bist ja Pastor, ist Kirche überhaupt da? Das war eine Frage, nicht? Ich sage, hast einen Tag Zeit, dann erkläre ich dir das. Das kann man nicht in 5 Minuten sagen. Und ich kann es auch jetzt nicht in einer halben Stunde sagen, aber ich versuche eine Antwort. Gott ja, aber Kirche? Nein. Kirche oder in unserem Fall, wir sind ja freikirchlich, wir haben das bessere und schönere Wort. Wir haben nicht Kirche, sondern wir haben Gemeinde. Gemeinde, wozu eigentlich? Das braucht eine Antwort. Wozu gibt es hier die Gemeinde Remels? Diese Frage braucht eine biblische Antwort. Eine Gemeinde, die nicht weiß, wozu sie da ist, kommt in Unordnung. Gemeinde, zunächst einmal, wie entsteht sie? Apostelgeschichte 2. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesen Tagen wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Das wäre also ziemlich ganz Remels, nicht, oder? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und jetzt kommt ein Satz, da kommt ein Wort vor, das sollten wir bitte merken. Es kam aber Furcht. Dieses Wort Furcht werde ich im Laufe der Predigt oft benutzen. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Jesus ließ seine Nachfolger nicht als Einzelkämpfer weiterziehen. Die Idee, als Neubekehrte auch ohne Gemeinde ihren Glauben zu leben und für sich privat Jesus nachzufolgen, kam den Jüngern überhaupt nicht in den Sinn. Alle Gläubige waren zusammen, nicht auseinander, nicht gespalten, nicht getrennt, nicht in Isolation, sondern gläubige Menschen versammeln sich immer in der Gemeinde. Aber wozu die Versammlung? Warum tut denn Jesus Gott hinzu zur Gemeinde? Warum hast du dich bekehrt? Warum getauft? Warum bist du jetzt hier? Was soll denn das? Wozu Gemeinde? 3 Bibelverse, 1. Petrus 2,5. So werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Dann geht es weiter, 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Und Offenbarung 1, Vers 5 und 6, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und in alle Ewigkeit. Amen. Gemeinde, wozu? Jetzt habe ich so einen Leitsatz und den versuche ich jetzt mal zu entfalten. Jesus hat uns gemacht zu Priestern für Gott, dem Volk, dem Vater, für Gott, den Vater. Jesus hat uns gemacht zu Priestern für Gott, den Vater. Gemeinde, von Jesus zu Priesterin gemacht. Wie geht das praktisch? Die Gemeinde Remels will Jesus als eine Priesterin haben. Er hat uns zu einem königlichen Priestertum gemacht. Und wo geitert? So auf Plattdeutsch mal gesagt, ich bin immer ein Mann der Praxis. Wie geht das denn? Die Johannes-Offenbarung entfaltet das, was es bedeutet, ein königliches Priestertum zu sein. In Offenbarung steht das, 1 Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand, und die sieben goldenen Leuchter, das sind die sieben Sterne, sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinde. Die priesterliche Gemeinde, das wird nun in der Johannes-Offenbarung entwickelt durch ein doppeltes Bild, durch ein doppeltes Bild. Erstens Gemeinde wie ein siebenarmiger Leuchter, und zweitens Gemeinde wie die sieben Sterne. Das Allerbeste zunächst einmal zu Anfang. In diesem Bild, in der Johannes-Offenbarung, die Gemeinde als Priesterin, was entfaltet wird als siebenarmiger Leuchter und als Sterne, wird immer wieder gesagt, der Herr wandelt inmitten seiner Gemeinde. Jesus wandelt zwischen den Leuchtern und erhält die Sterne in seiner rechten Hand. Das heißt, Jesus ist aufs Beste verbunden mit seiner Gemeinde. Jesus ist jetzt gegenwärtig. Jesus ist da. Jesus ist Herr und Haupt der Gemeinde und Grundstein der Gemeinde und zündet immer das geistliche Leben in der Gemeinde. Er ist der hohe Priester des Vaters, der sich hingibt bis heute für seine Gemeinde. Jesus versorgt uns, Jesus kümmert sich um uns, Jesus hilft uns, Jesus ermutigt uns. Er hat uns gemacht zu Priestern für Gott den Vater. Priester in einem doppelten Sinn. Erstens die Gemeinde als Leuchter. Der siebenarmige Leuchter war ein heiliges Gerät, das in einem Tempel stand. Er war von außen nicht sichtbar. Der siebenarmige Leuchter stand im Heiligtum, in der Mitte, in einem Zentrum des Tempels. Und der Leuchter brannte zu Gott hin, leuchtete vor Gott. Gemeinde als siebenarmiger Leuchter, das ist ein Bild, eine Symbolik wie Hinwendung zu Gott. Hinwendung zu Gott, das ist das Erste, was priesterlich als Gemeinde geschehen muss. Es ist eine Hinwendung zu Gott. Was hier geschieht. Und Hinwendung Gott zu Gott ist die Erfüllung des ersten Gebotes. Du sollst Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und von ganzer Seele lieben. 5. Mose 6. Gott lieben, Hinwendung zu Gott, Priorität Nummer 1. Das will Jesus von uns. Gott lieben total. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Hat dich je dieses Liebesgebot Jesu, die Priorität Nummer 1, Hinwendung zu Gott mit diesem Gebot, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele Gott zu, mit einer Wucht getroffen, die dich niedergeworfen hat, sonst begreifst du das gar nicht. Sonst begreifst du das gar nicht, was Jesus hier sagt. Gott lieben. Nun habe ich mich gefragt, wie geht das? Und die Antwort ist, durch Anbetung. Scheinen vor Gott, Leuchter sein vor Gott, Hinwendung zu Gott. Gott lieben, wie geht das? Durch Anbetung. Das griechische Wort für Anbetung heißt proskuneo und ist zusammengesetzt aus pros, das heißt jemand, und kuneo, das heißt küssen. Das griechische Wort Anbetung bedeutet also jemanden küssen, Anbetung. Nun können wir Gott nicht küssen, aber dieses proskuneo, Gott anbeten, bedeutet eine innigste Beziehung zu Gott haben. Eine sehr intime und innigste Beziehung. Anbeten bedeutet also so viel wie jemanden küssen und drückt eine sehr innige Beziehung aus, die man mit Gott haben kann. Diese Beziehung, dieses proskuneo, diese innige Beziehung, findet im Hebräischen, Altes Testament, ein anderes Wort. Das hebräische Wort für Anbetung heißt Hishtashama. Das bedeutet sofort wie niederwerfen, volle Verehrung. Da kommt diese Gottesfurcht wieder vor. Und ich glaube, dass das heute etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Anbetung, und wir sind immer noch bei dem ersten Bild, die Gemeinde als siebenarmiger Leuchter, wozu ist sie da, priesterliches Dienst. Anbetung ruft eine ganz wichtige Frage in mir hervor. Woran hängt mein Herz? Matthäus 6, 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, da zieht es dich hin. Die Welt bietet dir viele Schätze an. Die Frage ist, wem verschenke ich mich, woran hänge ich, wem oder was liebe ich, was bete ich an? Hat das, was ich verehre, Bestand? Es gibt ein Lied, was mich immer zutiefst ergreift. Können das bitte mit mir jetzt zusammen singen? Ich bete an die Macht der Liebe. Wer fängt mal an? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, da zieht's dich hin. Gemeinde, Leuchter vor Gott, das ist Erfüllung des ersten Gebotes. Es ist das höchste und oberste Gebot, Gott zu lieben. Und damit habe ich eine Schwierigkeit. Ich kann ja nur das lieben, was ich sehe. Etwas, was ich nicht sehe, ist so schwierig zu lieben. Das ist ja auch eine große Schwierigkeit meines Glaubens. Ich glaube an einen Gott, den man nicht sieht. Wie kann man lieben, den man nicht sieht? Ich will es versuchen zu antworten. Man kann niemanden lieben, den man nicht kennt. Um in wahrer Anbetung zu leben, dieses Scheinen vor Gott hin, muss man Gott kennen. Das kommt sehr oft vor im Alten und Neuen Testament. Gott kennen. Und Gott kennen ist nicht eine Sache des Nus, des Verstandes, der Logik. Gott kennen ist wiederum eine Sache der innigsten Beziehung. Das erste Mal, wo das Wort kennen in der Bibel vorkommt, im hebräischen Yada, geschah schon im Paradies. Und Adam erkannte sein Weib. Ihr wisst, was das bedeutete, nicht? Geschlechtsverkehr. Dieses Kennen drückt wiederum eine innere Beziehung aus zu dem Nächsten. Ausdruck tiefster Beziehung, Gott kennen. Gott kennen bedeutet also eine tiefe, tiefe Beziehung zu ihm haben. Und wenn ich das nicht habe, kann ich ihn auch nicht lieben. Gott kennen ist das höchste Gebot und ein Leben, das uns einlädt. Jesus betete hier auch, darin besteht das ewige Leben. Die Menschen erkennen dich als den einzigen wahren Gott und sie erkennen den, du gesandt hast, Jesus Christus, Johannes 17. Kennst du Jesus? Bist du innig mit ihm verbunden? Liebst du Jesus? Folgst du Jesus? Betest du Jesus an? Du kannst Gott nicht besser anbeten und lieben, als Jesus als deinen Herrn und Heiland anzuerkennen und ihm zu folgen und ihm zu dienen als getaufter Christ in einer priesterlichen Gemeinde. Einen besseren Weg gibt es für dich nicht. Und entscheide dich für Jesus. Tu es. Die Gemeinde als Priesterin, das bedeutet zuerst also hingewandt zu Gott. Hinwendung zu Gott, das ist Anbetung. Und diese Anbetung ist kein Ritual, sondern Lebensinhalt. Beständige Freude am Herrn und Leben in seiner Liebe und Kraft. Ich weiß, und nun bin ich schon etwas länger im Dienst, dass es immer wieder Seminare gibt für Anbetung. Dass es Anbetungszeiten gibt. Dass es wunderbare Anbetungslieder gibt. Aber ich möchte eines sagen. Da gibt es keinen Knopf für Anbetung. Jetzt drücke ich den mal und dann bete ich jetzt mal an. So geitert nicht. Anbetung ist viel, viel mehr. Anbetung kann man nicht machen, nicht planen, nicht trainieren. Echte Anbetung ist eigentlich aus der Bibel heraus eine Frucht. Anbetung kommt aus etwas heraus. Anbetung ist eine Frucht, die herauskommt aus der Furcht des Herrn. Ich glaube, dass dieses Thema Furcht des Herrn eine total vergessene Dimension geistlichen Lebens ist. Und ich bin mir zu 100% gewiss, dass Furcht des Herrn das Thema heute ist. Und eine Gemeinde, die sich darum kümmert, wird Erweckung erleben, Freude erleben, Hinwendung in Furcht des Herrn. Apostelgeschichte 39. So hatte nun die Gemeinde Frieden und baute sich auf und wandelte in der Furcht des Herrn. Wo ist diese Furcht des Herrn geblieben? Darüber könnte ich jetzt wirklich lange predigen und Bibelstunden halten, aber die Zeit gibt mir nicht die Möglichkeit. Die Furcht ist also das etwas, was die Anbetung gebiert. Aus der Furcht des Herrn muss die Anbetung kommen. 1. Petrus 1,17 bis 19. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach einem jeden Werk richtet, jetzt kommt es wieder, so wandelt in der Furcht des Herrn während der Zeit eurer Pilgerschaft. Gemeinde, Furcht des Herrn. Lebt in der Furcht des Herrn. Ich muss eben gucken, wo ich bin. Da gibt es zum Thema Anbetung noch ein Geschehen, ein Bericht. Da sitzt Jesus mit einer Frau zusammen auf einem Brunnenrand, Jakobsbrunnen. Die Geschichte steht in Johannes 4. Die Jünger waren gerade weg, um was zu essen zu holen. Und Jesus ruht sich aus und sitzt auf dem Brunnenrand mittags in der Sonne. Und da kommt eine Frau zu einer unmöglichen Zeit, Wasser zu holen. Naja, hatte ja auch einen Grund, zu dieser Zeit zu kommen. Und dann geschieht ein Gespräch mit Jesus und der Frau. Und sie reden über Anbetung eigentlich. Und die Frau, eine Samariterin, sagte, ja, das ist doch klar. Und nun nennt sie einen Ort der Anbetung. Also wird nicht in Zion angebetet und auch nicht in Jerusalem. Wir Samariter beten an dem richtigen Ort, an auf dem Berge Gerizim. Also für sie war Anbetung vor allen Dingen eine Sache der Lokalität, wo man Gott anbetet. Jesus hört sich das an und sagt, nee, bei der Anbetung geht es nicht so sehr um Lokalitäten, dass man den richtigen Ort hat. Jesus sagt in Johannes 4, 23 als Entgegnung der Frau, aber es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, dass die wahren Anbeter, da haben wir wieder Anbetung, den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbetung haben. Wahrheit und Geist sind die Zweitaktmotoren der Anbetung. Und beides ist zusammengefasst in der Furcht des Herrn. Wir können Gott nicht in Wahrheit anbeten und im Geist anbeten ohne die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist so eine Art Antiseptik. Das geistliche Antiseptikum, das die ungeistlichen Bazillen in uns tötet, ist die Furcht des Herrn. So werden die Bakterien des Stolzes, der Rechthaberei, der Bitterkeit, des Afterreins, des Kritikgeistes getötet durch die Furcht des Herrn. Gemeinde Leuchter. Wozu Gemeinde? War mein Thema Priesterin. Und dieses zeigt sich, Anbetung, Leuchten vor Gott, diese Anbetung kommt aus der Furcht des Herrn. Und ein Leuchter ist deshalb ein Leuchter, weil er leuchtet. Ganz einfach. Damals im Tempel brauchte der Leuchter vor allen Dingen, um zu leuchten, Öl. Das war der Brennstoff, ohne dem lief nichts. Und ihr wisst, Öl brauchen wir. Öl ist die Symbolik für den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was Jesus so völlig unkompliziert darüber sagt, über den Heiligen Geist? Bittet darum, mehr nicht. Bittet darum. Bevor ich morgens aufstehe und jetzt bei der Energieknappheit nicht dusche, sondern eine Katzenwäsche mache, bevor ich das, bete ich, Herr, füll mich heute mit Heiligem Geist. Amen. Und dann gehe ich in den Tag. Die Frage des Öles ist nach Jesus Zukunftsrede und darüber ja auch die Bibeltage, die wir vielleicht machen, so ihr einverstanden seid, im März. Die Frage des Öles ist sehr, sehr wichtig. In Matthäus 25 beschreibt Jesus da, ja, der Bräutigam kommt, endlich wird Hochzeit gefeiert, das größte Fest der Weltgeschichte. Jesus holt die Braut, euch und mich, zu sich. Und dann wird die Geschichte erzählt von den 5 gescheiten Frauen und den 5 nicht so gescheiten Frauen. Und ihr wisst, wie das ausgeht, nicht? Die einen hatten die Fackel und es brannte und brannte, hatten genug Öl und die anderen hatten nicht genug Öl. Das heißt, die Frage des Heiligen Geistes hat schon damit zu tun, genug oder nicht genug. Bekehrung und Taufe und Nachfolge und Geistempfang, das ist nicht ein einmaliger Akt, so habe ich den Geist empfangen, sondern das mit dem Heiligen Geist ist im griechischen Neuen Testament ein Aorist, ein Prozess, werdet immer wieder voll Geistes, steht es dort. Weil Geist sich verbraucht, es gibt wenig und viel. Und gefüllt mit Heiligem Geist, das wird man merken. Wisst ihr, woran man das sieht, dass ich genug Öl habe, gefüllt mit Heiligem Geist? Da meinen wir ja, oh, da muss ich besonders strahlen und besonders gut sein. Nein, nein. Immer wenn vom Heiligen Geist in mir oder in euch gesprochen wird, da gibt es die Früchte des Heiligen Geistes und die Gaben des Heiligen Geistes. Und Früchte und Gaben sind alles Dinge für den Nächsten, nicht nur für mich, außer der Keuschheit natürlich. Das ist etwas für den Nächsten. Wenn da steht, voll des Geistes sein heißt, Früchte des Geistes zu haben, dann warum steht da eigentlich Frucht gegenüber den Werken des Fleisches? Frucht des Geistes. Frucht ist etwas, was zum Genießen. Und ich habe einen wunderbaren Garten zu Hause und für jedes Enkelkind einen Obstbaum angepflanzt. Wie schön violett sind meine Pflaumen, wie knallrot mein Herbstboskop. Nun könnte ich weitermachen. Diese bunten Farben der Früchte locken, genieß mich, ess mich rein. Früchte des Heiligen Geistes bedeutet, du sollst ein genießbarer Mensch werden, mehr nicht, Amen. Zum Reinbeißen sollst du sein. Das ist Wirkziel des Heiligen Geistes. Christus ähnlicher werden, zum Reinbeißen. Lecker, ne? Bist du ein genießbarer Mensch? Das ist sein volles Heiligen Geistes. Dass man gerne in deiner Nähe ist, dass du etwas ausstrahlst. Dass man sagt, oh, dem geht's gut, trotz aller Schwierigkeiten, ein genießbarer Mensch zu werden. Frucht des Herrn. Genug Öl haben. Und ist jetzt nicht gerade in dieser Zeit der sogenannten Zeitenwende die Ölfrage eine ganz wichtige Frage geworden, weltpolitisch? Mein lieber Mann, was zwickt uns diese Ölfrage von Putin? Uns soll vielmehr die Ölfrage des Heiligen Geistes zwicken. Darüber will ich aber mehr sagen in den Bibeltagen. Und das Zweite, wir sind immer noch bei den 7-armigen Leuchter, Anbetung zu Gott, Hinwendung zu Gott, erstes Gebot. Die Reinigung des Leuchters ist auch wichtig, Lampenputzen. Kann man sich ja gut vorstellen, so ein Leuchter, so ein Gerät, das Tag und Nacht brennt. Das verrußt auch manchmal, nicht? Wird unaussehlich. Darum gab es einen Spezialisten immer damals im Tempel, der den Leuchter reinigte vom Ruß. Der Leuchter, wir müssen gereinigt werden. Wenn kein Öl da ist und der Leuchter nicht gereinigt ist, dann kann etwas passieren, was einfach schlimm ist. Was passiert? Das ist überhaupt nicht gut. Die Gemeinde zu Ephesus sagt Jesus, der Gemeinde zu Ephesus sagt Jesus, ich werde deinen Leuchter umstoßen, umkippen, wegnehmen, wenn du nicht Buße tust. Der Leuchter muss gereinigt werden. Jesus reinigt uns, wenn wir dazu bereit sind. Lebendige Gemeinde, die in rechter Weise Priesterin ist, Gott anbetet, die Macht der Liebe, ist immer von Gottes Geist geleitete Gemeinde zur Buße. Und Buße bedeutet nicht Sack und Asche. Wir haben manchmal ein völliges falsches Verständnis von Buße. Buße bedeutet im Neuen Testament eine ständige Veränderung meines Lebens. Der Heilige Geist will mich gestalten, dass ich wie zu Jesus werde. Wie nicht? In das Bild Christus hineingestaltet. Mein lieber Mann, das ist ein hoher Anspruch, wie Jesus werden. Ich verstehe das so. Der Heilige Geist will den besten Klaus Meier aus mir machen, den es jemals gab. Das ist sein wie Jesus, ganz Mensch. Ja. Buße tun als Gemeinde bedeutet, in einer ständigen Veränderung leben. Diese Metanoia, die ständige Veränderung. Da gibt es in der Kirchengeschichte einen Satz über die langen Jahrhunderte der Kirche. Semper Ecclesia Reformandum. Eine mit Jesus verbundene Gemeinde ist in einer ständigen Veränderung. Nichts bleibt mehr beim Alten. Eine ständige Veränderung, wenn wir verbunden sind mit Jesus. Also, leuchten, Öl haben, Reinigung. Anbetung kommt aus der Furcht Gottes. Und nun zum zweiten Bild der Gemeinde. Gemeinde wozu? Da ist ja dieses, und ich habe in der rechten Hand, das ist die Tathand Jesu, steht da extra in Johannes Offenbarung, sind die sieben Sterne. Da gibt es wieder ein Lied, was ich besonders liebe. Vielleicht können wir das wieder anstimmen. Verzeiht, dass ich euch so provoziere. Die Gott lieben. Das ist ja wieder das Erste. Anbeten. Die Gott lieben werden sein wie die. Ach, ich dachte, da steht Mondfinsternis. Die Gott lieben werden sein wie die Mondfinsternis. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das heißt, die Liebe zu Gott, die Hinwendung zu Gott, die Anbetung hat wiederum eine rechte Frucht, nämlich werden sein wie die Sonne. Wer kann mal anstimmen? Die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht. Es reicht, ja. Es wird noch prächtig werden. Aber was für ein wunderbares Bild. Die Gott lieben. Die Gott lieben. Diese Liebe hin zu Gott, die Anbetung als ein Kuss Gottes. Die macht was mit mir, die bringt mich zum Strahlen. Und damit bin ich bei dem zweiten Bild aus der Johannes-Offenbarung. Das erste Bild war siebenarmiger Leuchter und nun das zweite Bild, was dem priesterliche Gemeinde ist, Sterne in der rechten Hand. Die Gemeinde wozu? Das sind die sieben Sterne in der rechten Hand Christi. Der Leuchter leuchtet im Tempel alleine zu Gott hin, wird von außen nicht gesehen. Das ist etwas Gemeindeinwendiges. Er steht drinnen. Die Sterne aber sind draußen. Sie leuchten weithin sichtbar. Die Gemeinde ist Zeugin Gottes in der Welt. Stern sein als Priesterin bedeutet, hingewandt sein zur Welt, nach draußen hin. Gemeinde als Stern, als sichtbarer Stern ist die missionarische Strahlkraft einer Gemeinde. Gemeinde wozu? Mission. Ich sage nicht Evangelisation, obwohl mir das sehr stark liegt. Der Stern in der rechten Hand, in der Tathand Jesu Christi, ist ein Symbol für die Missio Dei, für die Mission Gottes. Und Mission bedeutet, ist Diakonie und Evangelisation. Vergesst das bitte nicht. Mission, ihr seid Priesterin Gottes in der Anbetung und jetzt als Stern nach außen hin. Wie geschieht denn das? Was strahlt denn daraus? Ist immer Evangelisation und Diakonie. Zur Evangelisation müssen immer die Werke der Liebe, die Diakonie hinzukommen, sonst klappt es nicht. Gemeinde Jesu als Stern in Jesu Hand ist immer eine Gemeinde, die der Umwelt zugewandt ist. Wozu Gemeinde? Priesterin vor Gott, Anbetung und Mission. Was jetzt? Nun haben wir das begriffen, nicken das ab, gehen Tee trinken. Was können wir nun machen? Was meint ihr? Ich versuche es. Das jetzt müssen wir uns jetzt selber anheizen, motivieren, anstrengen. Müssen wir, um als Gemeinde Priesterin Gottes zu sein, auf ein Priesterseminar gehen? Nein. Gott sei Dank, nein. Weil das klappt nicht, wenn wir uns noch so anstrengen. Die Bibel sagt es, Offenbarung 1, Vers 6, er hat uns zu Priestern für Gott, seinem Vater, gemacht, schon erledigt, schon perfekt. Er hat es gemacht, vollbracht. Er hat uns zu Priestern gemacht. Dafür ist er gekommen. Dafür hat er gelebt auf dieser Erde. Darum ist er gestorben. Darum ist er auferstanden. Darum ist er jetzt hohe Priester im Himmel. Er hat uns zu Priestern schon gemacht. Jesus, der gekreuzigte und erhöhte und wiederkommende Herr, ist mittendrin in seiner Gemeinde. Er wandelt zwischen den Leuchtern, er hält die Sterne in seiner Hand. Und nun werden wir aufgefordert, das in die Praxis hineinzuleben. Wir werden aufgefordert, diesen priesterlichen Dienst genau in der Welt zu tun. Das ist unser Auftrag. Lebt Gottes Liebe in dieser Welt. Tretet für den anderen ein. Habt Ausstrahlung für ihn. Jesus sagt doch, ihr seid Salz der Erde. Ihr seid Licht der Welt. Das sind doch klare Worte. Gottes heilige Gemeinde zu sein, heißt nicht, sich selbst zu genügen. Und manche Gemeinde dreht sich so um sich selbst, dass sie schon schwindelig geworden ist. Wir genügen uns nicht selbst hier in Remels als Gemeinde, sondern wir treten hinaus. Wir brechen auf in die Welt, den anderen in Wort und Tat von Gottes Liebe etwas weiterzugeben. Einfach für den anderen da zu sein. Ein Segen für die Menschen. Und ich bin zutiefst überzeugt, diese Gemeinde hat ein großes Potenzial dazu. Wir müssen nur angezündet werden. Wir müssen das abrufen, was schon ist. Wir sind schon Priester Gottes. Und wir dürfen uns nicht verstecken, sondern, lasst es mich mal etwas trivial sagen, wir müssen uns in Zeug legen für Jesus, brennen für ihn, angezündet sein für ihn. Amen.